Vielen Dank an euch, dass ihr uns mitgenommen habt in den Lobpreis. Es ist schön, euch zu sehen. Ja, ich war Freitag und Samstag auf der regionalen Pastorenklausurtagen mit dem Peter Riedel von der Gemeindeberatung im BFP, der auch zu uns kommen wird für das Church Life Wochenende. Wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Vision. Es waren richtig, richtig gute Tage, vor allem auch die Begegnungen und die Kontakte, die man miteinander hat in so einer Zeit. Und ich soll ganz liebe Grüße sagen von Hans, Klaus, Ewen und der Esther. Die kennen ja viele von euch. Und er hat gesagt, sag der Gemeinde liebe Grüße. Ich sage, das mache ich sehr gerne. Ja, wenn ihr euch fragt, wo der Werner heute ist, der Werner hat Urlaub, der ist mit Freunden Motorradfahren und von dem soll ich natürlich auch ganz liebe Grüße ausrichten. Dann hatten wir am Mittwoch den Start von unserem Frühgebet für Gemeindeentwicklung. Und ich fand, das war ein richtig guter Morgen. Wir waren 6 Personen. Ich habe mich gefreut über jeden, der da war. Und auch hier nochmal die Einladung, alle, die das mit auf dem Herz haben, für Gemeinde und Gemeindeentwicklung ganz besonders zu beten, für Gemeindeanliegen, sind herzlich eingeladen, jeden Mittwoch 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr zu kommen, sich mit uns eins zu machen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Gebet Unmögliches möglich macht. Und ja, wir freuen uns über alle, die dabei sein und die das auch auf ihrem Herzen mitbewegen. Ich würde gerne zu Beginn der Predigt noch beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und ich möchte bitten, dass du unsere Ohren und unsere Herzen ganz weit öffnest, dass wir von dir hören, was wichtig ist für uns heute Morgen, was wichtig ist für unser Leben. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass es Kraft hat, wirklich unser Leben zu prägen, zu verändern, Herr. Und so lege ich dir die ganze Predigt in deine Hände und bete um deinen Segen. Amen. Ja. Steht schon hinten an. Wir befinden uns ja in der Predigtserie zum Buch der Sprüche im Alten Testament. Und ich muss sagen, ich finde die Sprüche einfach genial. So viel Gutes, Weises, manchmal auch Warnendes, Klares, Herausforderndes und manchmal auch echt Lustiges. Also ich habe jetzt beim neuen Lesen, muss ich 2-3 Mal wirklich laut lachen über bestimmte Formulierungen und wo ich gedacht habe, ja, es trifft den Nagel auf den Kopf. Man selbst wird sich vielleicht nicht getrauen, so auszudrücken, gell? Aber prägnant, kurz, einprägsam, das Wichtigste auf den Punkt gebracht, das gefällt mir. Und oft ist es eben ja so ein einzelner Gedanke oder ein einzelne Worte oder Sätze, die sich irgendwie wirklich in unserem Innern festsetzen. Du kannst ja von der Predigt, wenn ich dich 2 Wochen später frage, 2-3 Hauptdinge merken, wenn es gut kommt. Und so ist ja immer ein bisschen die Frage, was ist das, was wirklich wichtig ist, was ist das, was jeder von uns mitnimmt auch. Und für uns hat sich einfach herausgestellt, dass es im Hauskreis eine tolle Möglichkeit ist, das Predigtthema nochmal zu vertiefen. Letzten Mittwoch haben wir uns zum Beispiel über den Hauptvers der letzten Predigt unterhalten. Es können eigene Erfahrungen, vielleicht auch Fragen und Anregungen mit einfließen. Und so wird ein Thema einfach nochmal vertieft und ein bisschen lebendig gehalten. Und so, wenn ihr noch keinen Hauskreis habt, wird es vielleicht Zeit, einen zu besuchen oder selbst einen zu starten. Genau, ich finde, Hauskreis ist wirklich wertvoll, auch ganz besonders in diesem Hinblick. Ja, der hebräische Titel des Buches der Sprüche ist Mischle und meint eigentlich so viel wie Gleichnisse oder Bildreden. Also so das Verdeutlichen von Lebensregeln, von Weisheiten durch Vergleiche und Beispiele auch aus dem Alltagsleben. Und es handelt sich, wie ja eben schon auch gesagt, in den Sprüchen meist nicht um geschlossene Gedankengänge oder längere Reden, die sich mit einem Thema beschäftigen, sondern man findet eine Fülle von Einzelworten, von Sätzen, manchmal auch 2-3 Sätzen, die einen Gedanken formulieren, der in sich abgeschlossen ist und der nicht unbedingt in einem unmittelbaren Zusammenhang zu dem davor oder danach stehenden zu haben braucht. So, auf der Regionalklausur hat der Andi Kopp am Schluss zu uns gesagt, so welchen Satz nimmst du dir mit von diesem Wochenende? Was ist das, was sich wirklich bei dir eingeprägt hat? Und ich habe gedacht, ja, das sind oft diese einzelnen Sätze und ich finde es auch in den Sprüchen richtig gut. Ich würde gern heute mit einem Bild einsteigen, das einen kurzen, aber interessanten Dialog beinhaltet. Das kennt ihr vielleicht von Glaubensimpulsen. Da sagt der Betende: O Herr, wieso lässt du so viel Leid auf dieser Welt zu? Und Gott antwortet: Witzig, dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen. Einfach und trotzdem ziemlich tiefgründig. Ja, einfach, aber trotzdem ziemlich tiefgründig. Die Frage, warum Gott Leid zulässt, ist ja eine der häufig gestelltesten Fragen überhaupt. Es gibt viel zu diesem Thema zu sagen, das soll heute gar nicht mein Schwerpunkt sein, sondern ich möchte den Fokus mal auf die Gegenfrage richten, die Gott hier in diesem Bild stellt. Das wollte ich dich fragen. Was tun wir ganz konkret, um Leid, um Not, um Armut zu begegnen? Und ich glaube, statt die Fehler bei anderen oder bei Gott zu suchen, sollten wir uns manchmal fragen, was denn unsere Aufgabe darin ist, Menschen in Not zu helfen. Und ich bin beim Lesen der Sprüche immer wieder auf Verse gestoßen, die in einem Satz das ganz deutlich zum Ausdruck bringen. In Sprüche 28, Vers 27 heißt: Wer den Armen etwas gibt, gibt es Gott, und Gott wird es reich belohnen. Oder in Sprüche 22, Vers 9: Wer Mitleid mit den Armen zeigt und ihnen hilft, den wird Gott segnen. Weiter in Sprüche 21, Vers 13: Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe braucht. Sprüche 29, Vers 7: Wer Gott liebt, verhilft den Armen zu ihrem Recht. Also drei ganz unterschiedliche Sprüche, die deutlich machen, dass es auf dem Herzen Gottes ist, dass wir Menschen, die in Not, in Armut, in Bedrängnis sind, helfen. Und damit verbunden nicht nur die Aufforderung, sondern eigentlich auch das, was es für uns an Segen bringt, dass Gott es belohnt, dass er uns antworten wird, wenn wir Hilfe brauchen. Genau, und ich habe dann mal die Definition nachgeschlagen von Armut und bin auf Folgendes gestoßen, dass es eigentlich im Wesentlichen zwei Arten gibt, die extreme oder absolute Armut und die relative Armut. Bei der absoluten Armut, das bezeichnet man eigentlich nach Auskunft der Weltbank, eine Armut, bei der das Einkommen pro Person pro Tag bei etwa einem Dollar liegt. Und auf der Welt gibt es tatsächlich 1,2 Milliarden Menschen, die in diese Kategorie fallen. Also 1,2 Milliarden Menschen, die weniger oder bis zu einen Dollar am Tag nur haben. Das wird als absolute oder als extreme Armut bezeichnet. Und von relativer Armut spricht man in Wohlstandsgesellschaften, in denen es eine absolute Armut, also wie eben genannt, überhaupt nicht gibt oder sehr, sehr wenig nur gibt, wo es aber Menschen gibt, die nicht so viel haben wie andere und wo man von einer ärmeren Unterschicht spricht. Und von der Bank geht man davon aus, dass als relativ arm jemand gilt, dessen Einkommen weniger als die Hälfte so des Durchschnittseinkommens des Landes ausmacht, in dem man lebt. Jetzt beziehen sich diese Dinge ja beide sehr stark auf Finanzen und deswegen hat mir das nächste Zitat von der Mutter Teresa sehr gut gefallen, die noch einen anderen Aspekt damit reinbringt. Mutter Teresa dürfte euch allen ja bekannt sein, war eine Ordensschwester und Missionarin in Kalkutta in Indien, die ihren Dienst unter den Ärmsten der Armen in den Slums getan hat, die mit kranken, Armen, Sterbenden und Obdachlosen zu tun gehabt hat und dafür ja auch den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und sie hat das Folgende gesagt: Die Welt hungert heute nicht nur nach Brot, sondern auch nach Liebe. Sie hungert danach, gewollt zu sein, geliebt zu sein. Sie hungert danach, die Gegenwart Jesu zu spüren. In vielen Ländern haben die Menschen alles außer dieser Gegenwart und dieser Erkenntnis. Nur das Leben des Gebets und der Hingabe schenkt diese Liebe. Durch Gebet und durch das Nachdenken über das Wort Gottes wirst du zur Gegenwart, zum Brot Gottes, das für andere gebrochen werden kann. Stark, gell? Also die sagt wirklich unheimlich viele so, so gute und tiefgehende Sachen. Die Welt hungert nicht nur nach Brot, die Welt hungert nach Liebe. Sie hungert nach Gewolltsein und Geliebtsein. Die materielle Armut ist das eine. Diese Armut ist Mutter Teresa jeden Tag begegnet. Sie spricht aber auch von der Armut im Inneren des Menschen, danach gewollt, geliebt, angenommen zu sein. Von dem Hunger, der in jedem Herzen ist, eigentlich nach Gott. Und dieser Hunger, den auch Gott nur wirklich im Letzten stillen kann. Und sie sagt, dass Menschen alles haben können und an diesem Punkt trotzdem am Verhungern sein können. Aber dass die Beziehung zu Gott, das Reden mit ihm, das Beten, die Hingabe und die Liebe in uns bewirken, dass wir zu Werkzeugen werden, die diese Gegenwart Gottes zu Menschen bringen. Dass wir es zulassen, dieses Brot zu werden, das gebrochen wird für den Hungrigen. Und dennoch ist die Aufforderung auch in den vier vorhin gelesenen Sprüchen ja doch sehr klar. Auch dem Armen, dem, der wirklich materiell nicht viel hat, zu helfen, Mitleid zu zeigen, sich einzusetzen. Und ich bin auf was Schönes gestoßen in 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15. Oh, falsche Richtung. Da steht: Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ganz stark, denn die Liebe des Christus drängt uns, nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Was für zwei starke und gleichzeitig auch total herausfordernde Verse. Die Liebe von Jesus als der Motor, der uns antreibt und drängt, nicht mehr nur uns selbst zu sehen, nicht mehr nur für uns zu leben, sondern zu leben für den Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Und nicht mehr für uns selbst zu leben, ist eine Herausforderung. Es steht in völligem Widerspruch zu dem, was in unserer sehr individualistisch geprägten Gesellschaft vorgelebt oder als erstrebenswert dargestellt wird. In einer Gesellschaft, in der das Ego großgeschrieben wird, wie es mir geht, was meine Bedürfnisse sind, wie ich am besten zum Ziel komme. Und ganz ehrlich, wir Christen sind da oft auch nicht viel besser. Manchmal verpacken wir das ein bisschen frommer, aber gell, segne doch uns vier. Die Bibel zeigt uns da einen ganz anderen Weg. Sie sagt, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für Jesus zu leben. Aber wie kommen wir denn dahin? Und es sagt uns eigentlich gleich der erste Vers, denn es ist die Liebe des Christus, die uns drängt. Die Liebe von Jesus, wenn wir diese Liebe wirklich erfahren und erleben in unserem eigenen Leben, wenn wir anfangen, das zu begreifen und es zuzulassen, dass diese Liebe unser Herz wirklich erfasst, dann wird sie der Motor, der uns antreibt. Nicht das Leistungsdenken, da steht, ich muss und deswegen sollte ich, und wenn nicht, habe ich ein schlechtes Gewissen, sondern dann ist der Ansatz ein ganz anderer. Dann bin ich so voll von etwas, dass es ganz natürlich überfließen aus meinem Leben herausfließt und somit auch andere Menschen mit dem in Berührung bringt. Die Liebe Gottes, sagt die Bibel, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Sie macht uns fähig, nicht mehr nur für uns selbst zu leben, sondern auch für andere zu leben. Dass wir uns nicht mehr nur um unseren eigenen Bauchnabel drehen. Es gibt ein tolles Lied von Hillsong, das kennt ihr bestimmt, Hosanna, wo es heißt: Show me how to love, yeah, like you have loved me. Break my heart for what break yours. Everything I do for your kingdom cause. Und ich finde, es bringt so ein bisschen auf den Punkt, ne? Zeig mir, wie ich lieben kann, so wie du mich geliebt hast. Brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Ich will alles tun, alles für dich. Das singen wir so leicht. Und vielleicht meinen wir das auch ehrlich und bejahen das auch. Aber wie schwer ist es, das wirklich zu leben? Wie schwer ist es, das wirklich zu meinen, wenn Gott anfängt, unser Herz zu brechen für das, was sein Herz bricht? Wenn wir auf einmal Menschen, Situationen und Dinge mit ganz anderen Augen sehen, wie wir sie vielleicht zuvor bewertet haben? Ich glaube, wenn wir das aufrichtig singen und meinen, dann hat diese Haltung wirklich eine Durchschlagskraft, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Wenn Leute sagen, dass sie mehr von Jesus wollen, dass sie hungrig sind, dann besuchen sie oft Kurse, Seminare und Konferenzen. Das sind alles gute Dinge. Das sind Dinge, die ich auch gerne mache. Aber Heidi Baker hat in einem ihrer Bücher was geschrieben über die Kernwerte ihres Dienstes. Und da sagt sie, wir haben erkannt, dass wir Gott finden in Intimität, Kommunikation und Gemeinschaft, mit ihm in seiner Gegenwart erleben können, wenn wir aktiv werden und seine Liebe und Gerechtigkeit ganz praktisch zu den Menschen bringen. Also sie führt es dann weiter aus und schreibt, dass es nicht die Konferenzen und die Methoden und das Wissen ist, das wir in unserem Kopf sammeln, sondern dass es die Beziehung zu Gott ist, die uns verändert und die Veränderung von unserem Leben in das Leben von anderen ausfließen lassen wird und dass wir so Gott ganz schnell, ganz praktisch erleben, wie wir es uns vielleicht oft wünschen, aber dann nicht in die Pötte kommen, die Dinge auch umzusetzen, ganz praktisch bei Menschen, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Nicht Kopfwissen allein bringt uns näher zu Gott, sondern da, wo wir anfangen, Gottes Liebe weiterzugeben, indem wir der Not von Menschen begegnen. Auf welcher Ebene diese Not auch immer sein mag, ob sie wirklich materiell ist oder finanziell, ob sie da ist, dass wir Menschen lieben, ein gutes Wort weitergeben, jemand umarmen, für jemand da sind, genau oder auf anderen Ebenen. Und angesichts von viel Leid kann man ja manchmal auch anfangen, irgendwie innerlich abzustumpfen. Man sieht Bilder, man sieht die irgendwann immer und irgendwann geht es irgendwie so an einem vorbei, ohne dass man das noch wirklich so richtig wahrnimmt. Und ich versuche mir dann immer wieder vorzustellen, wie wäre das für mich? Wie wäre das für mich, wenn ich auf der Flucht wäre? Wie wäre das für mich, wenn meine Familie kurz vorm Verhungern wäre? Was würde ich vielleicht nicht alles machen? Und es hilft dann wieder ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen. Wer den Armen etwas gibt, gibt es Gott und Gott wird es reich belohnen. Wer Mitleid mit den Armen zeigt und ihnen hilft, den wird Gott segnen. Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe braucht. Wer Gott liebt, verhilft den Armen zu ihrem Recht. Denk mal drüber nach, wo du ganz praktisch vielleicht werden könntest. Und ich muss sagen, ich find's toll, wenn ich in die Gemeinde schaue, dann sehe ich überall Menschen, die ein großes Herz für Menschen haben, die sich einbringen an ganz unterschiedlichen Stellen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die unsere liebe Sori, die ganz viel Zeit und Kraft investiert für Flüchtlinge, für Menschen, die hierher gekommen sind und die Hilfe brauchen. All die Menschen, die sich für Haiti einsetzen und andere Hilfswerke und Organisationen, die den Dienst vor Ort tun und die einfach finanzielle Mittel und Unterstützung brauchen. Haiti-Lauf, Flohmärkte, Kuchenverkäufe. Da läuft ja ganz viel bei uns über das ganze Jahr. Und ganz viele Einzelpersonen, die sich an unterschiedlicher Stelle einbringen und ich finde es ganz, ganz toll und ich glaube, dass es wirklich Gottes Herz entspricht und dass Gott uns dafür auch segnen wird, jeden Einzelnen ganz persönlich, aber auch die Gemeinde, wo wir uns auf diesen Weg machen. Heidi Baker hat was gesagt, was ich auch ganz stark finde. Sie hat geschrieben, eine starke Berufung basiert darauf, wie stark wir von Christus ergriffen sind, wie viel Besitz er von uns hat. Jesus, er ist das Leben, das ich leben will. Er ist das Licht, das ich ausstrahlen will. Er ist die Liebe, mit der ich lieben will. Er ist die Freude, an der ich Anteil haben will. Er ist der Friede, den ich sehen will. Jesus ist alles für mich. Ohne ihn kann ich nichts tun. Stark. Starke Berufung basiert darauf, wie stark wir von Christus ergriffen sind. Er ist das Leben, das ich leben will. Er ist das Licht, das ich ausstrahlen will. Er ist die Liebe, mit der ich leben will. Wenn wir uns ergreifen lassen von Jesus, dann wird unser Herz immer bei Menschen sein, weil Gott Menschen liebt. Das wissen wir rein theoretisch und trotzdem wissen wir es manchmal doch nicht so ganz richtig. Und ich habe letzte Woche 2, 3 Geschichten gehört von Leuten, die jetzt ganz aktuell passiert sind, wo ich einfach so deutlich gesehen habe, hey, Gott liebt wirklich den Einzelnen. Ob ich den für wichtig halte oder nett oder irgendwen, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern Gott sieht den Einzelnen, er liebt den Einzelnen, er hat Interesse am Leben von dem Einzelnen. Sein Herz ist für Menschen. Und ich glaube, da, wo wir anfangen, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein, da legt er das auf unser Herz. Jesus möchte, dass Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Arme und Reiche, Deutsche und Ausländer, Männer und Frauen. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er hat durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung Erlösung geschaffen. Wenn wir Ja sagen zu ihm, dann erlöst er uns von aller Schuld. Er möchte uns loslösen von der schlechten Vergangenheit, die nicht unsere Zukunft bestimmen muss. Er möchte uns erlösen von dem, was uns trennt, einen freien Zugang zu Gott zu haben. Wir müssen nur Ja sagen zu Jesus und einwilligen in das, was er für unser Leben getan hat. Und es geht dabei nicht nur um ein besseres Leben, es geht um die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Es geht darum, dass Jesus Menschen liebt, dass Jesus Menschen rettet und dass er alles für sie gegeben hat, weil er diese Beziehung zu uns Menschen möchte, weil er ein menschenverliebter Gott ist. In Johannes 3, Vers 16 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt Menschen. Das ist sein Hauptantriebsmotor gewesen, warum Jesus gekommen ist. Und ich glaube, diese Liebe soll auch unser Hauptantriebsmotor sein. Gefragt wurden Heidi und Roland Baker, die ja einen Dienst in Mosambik unter den Armen haben, wie sie diesen Dienst dort in dieser Weise tun können. Und dann hat sie geantwortet, wegen seiner Liebe. Wegen der Liebe von Jesus können wir nicht anders. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Wenn du seine Schönheit begreifst, wenn du verstehst, wer er ist, wenn du anfängst zu begreifen, wie wunderbar Jesus ist, dann kannst du nicht anders, als ihn zu lieben. Dann wird diese Liebe anfangen, aus deinem Leben zu fließen. Sie wird überfließen. Welche andere Reaktion kann man sonst haben? Jeder, der wirklich versteht, wer er ist, wird alles für ihn geben. Er hat unser Herz aufgeschlossen. Die sagt so viele gute Sachen. Ich lese ihre Bücher einfach gerne. Und wenn das passiert, wenn wir wirklich verstehen, wer Jesus ist, dann passiert etwas in unserem Innern und dann wird es Ausfluss haben auf unser Leben. Mitleid zu haben mit den Armen, mit Benachteiligten, mit Menschen, die fliehen mussten, mit Menschen, die Hilfe brauchen, etwas abzugeben von unserem Überfluss, finanziell oder ganz praktisch mit Hilfe und Unterstützung oder einfach durch eine Einladung, durch eine nette Begegnung. Es gibt so viele ganz kleine Dinge, die wir alle tun können in unserem Alltag, die eine große Auswirkung haben. Und keiner sagt, dass das nicht auch einen Preis kostet. Natürlich tut's das, aber das ändert nichts an dem Auftrag Gottes an uns. Es geht Gott um den Einzelnen. Gott liebt uns und ich glaube, dass er uns auffordert, stehen zu bleiben für den Einzelnen. Ich hatte es ja mal erzählt, dass meine Eltern einen jungen Somalier aufgenommen haben bei sich. Und ich habe gestern mit der Mama nochmal drüber geredet, wie das am Anfang war, weil ich diese Geschichte auch so schön fand. Nachdem die ganze Flüchtlingswelle so angerollt ist, das hat meine Eltern sehr bewegt, vor allem die Mama. Und es war ihr eigentlich sehr schnell klar, dass sie gerne helfen möchte und dass sie gern irgendwas da tun möchte. Und dann hat sie sich beim Landratsamt informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Und die haben dann sehr schnell reagiert und waren, glaube ich, eine Woche später bei ihr auf der Arbeit und haben gesagt, ja, es gäbe da drei Personen und wollten das am liebsten gleich festmachen. Und die Mama hat gesagt, sie hatte das schon überlegt und auch mit dem Papa mal angesprochen, aber dass es jetzt dann so konkret wird, das war dann doch sehr schnell. Und dann hat sie aber einfach von ihrem Herzen her gesagt, ja. Und sie sagten, sie ist dann raus und hat gedacht, oh oh, vielleicht hätte sie das doch nochmal besser mit dem Papa besprechen sollen, wenn es jetzt so konkret wird und oh, war das jetzt wirklich richtig und überfordern wir uns damit nicht. Und während sie das so innerlich bewegt hat und auch drüber gebetet hat, ist sie an diesem Schild vorbeigelaufen. Es war ein Aushang, der an der Kirche stand. Da steht, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott, aus Mose. Und sie hat gesagt, und dann war für sie klar, die Entscheidung war die richtige. Und es hat sich heute auch für sie bestätigt, dass das ein guter Weg war. Und dann habe ich gedacht, ne, wie schön, wie Gott so ganz individuell in Fragen, in Dinge reinspricht, einfach weil sein Herz bei den Menschen ist und weil er will, dass Menschen geholfen wird. Wer den Armen etwas gibt, gibt es Gott und Gott wird es reich belohnen. Das passt ja zusammen mit der Stelle aus Matthäus 25, die Verse 35 und bis 46, wo es heißt: Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, ich war nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Das ist schon herausfordernd. Ja, Jesus wird da ganz konkret und sagt: was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir ehrlich sind, wenn Jesus an unserer Tür klopfen würde, den würden wir ja sofort aufmachen, gell? Und wenn er Hilfe bräuchte, würden wir es so. Aber Jesus identifiziert sich so sehr mit dem Mensch, der in Not ist und der in Leid ist, dass er sagt: Was ihr ihm getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr ihm nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und ich finde, das gibt schon eine ganz klare Richtung, in die wir uns bewegen sollten. Und ich möchte die Predigt schließen mit dem Gedanken, der sich so ein bisschen mit dem Einstiegsgedanken deckt. Auch nochmal mit einem Zitat von Mutter Teresa, habe ich auch schon mal in der Predigt erwähnt, aber ich finde es einfach so gut, wo sie sagt, Moment. Oh. Ah ja, doch, das war's. Wenn ein armer Mensch verhungert, dann nicht, weil Gott sich nicht um ihn gekümmert hat. Es ist geschehen, weil weder du noch ich diesem Menschen geben wollten, was er brauchte. Wir haben uns geweigert, Instrumente der Liebe Gottes in seine Hand zu sein und dem Armen ein Stück Brot zu geben und ihnen ein Kleidungsstück zu schenken, das sie vor der Kälte schützt. Es ist geschehen, weil wir Christus nicht erkannt haben, als er sich wieder einmal in Gestalt von Schmerz hüllte und sich mit einem Menschen identifizierte, dessen Glieder vor Kälte taub waren, der vor Hunger starb, der einsam war. Ein verlorenes Kind, das ein Zuhause suchte. Ich wünsche mir, dass wir Jesus erkennen in dem Mensch, der in unseren Weg gestellt wird. Vielleicht in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen. Menschen, die arm sind, Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen, die in Not sind, mit denen Jesus sich identifiziert und von denen er möchte, dass wir irgendwas Gutes in ihr Leben bringen. Und ich wünsche mir, dass wir offen, mit offenen Augen in die nächste Woche gehen, in dieser Erinnerung, dass Jesus uns begegnet in dem, der Not hat und vielleicht uns erinnert in diesem Moment an die Predigt, wo können wir was dazu beitragen, damit Menschen geholfen wird. Wer den Armen Mitleid zeigt und ihnen hilft, den wird Gott segnen. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort uns auch immer wieder auffordert, Dinge zu tun und Schritte zu gehen, Herr, nicht in unserer Bequemlichkeit zu verharren, nicht in unserer Komfortzone zu bleiben, sondern uns bewegen und rufen lassen von dir, der du jeden einzelnen Menschen liebst. Und ich bete, dass du unsere Herzen weich machst, da wo wir manchmal hart geworden sind und wo Dinge so an uns vorbeirauschen, ohne uns noch wirklich irgendwie zu bewegen oder zu berühren. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du unsere Herzen füllst mit deiner Liebe, dass wir diese Liebe selbst erfahren und dass wir so voll sind, dass diese Liebe wirklich überfließt und ausgeht zu Menschen, die sie brauchen, Herr. Ich bete, dass unser Leben und unser Handeln eine Brücke wird, über die du das Leben von anderen Menschen berührst. Und ich bitte dich da um deine Hilfe und um deinen Segen, Herr. Wir wollen wirklich die Antwort sein für eine verlorene Welt. Das haben wir vorhin gesungen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder Mut gibst, aktiv zu sein, diese Antwort zu leben. Amen.